Hallo.
Da höre ich doch jemanden.
Gibst du mir gerade noch 10 Sekunden, wahrscheinlich werden es 20 Sekunden, um die Mail fertig zu schreiben.
Ich gebe dir 30.
Okay.
Gut, ich würde sagen, während Friedbert tippt, machen wir mal das übliche Prozedere.
Deutschlandfunk, der Tag.
Großbritannien hat gewählt. Was heißt denn das jetzt? Für den Brexit, aber auch für das Land. Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich weiß noch nicht, ob es uns gelingt, alle Perspektiven einzunehmen, aber so viel vorweg, es werden richtig viele Perspektiven. Und wir blicken nochmal auf das Weltklima. Die Klimakonferenz in Madrid, 2 Wochen lang wurde da ja intensiv verhandelt. Und am Ende steht was? Ein neuer Arbeitskreis? Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Boris Johnson hat es geschafft. Er ist nicht nur Premierminister von Großbritannien geworden. Er hat durch die Wahl gestern nun auch die absolute Mehrheit im britischen Parlament. Wieso ihm das Wahlsystem des Landes dabei zugute gekommen ist, ob die Wahl eine Art zweites Referendum war und was das alles jetzt für die britische Einheit, aber natürlich auch den Brexit heißt, all das bespreche ich mit Friedbert Meurer, unserem Korrespondenten in London. Als ich gestern nach der ersten Prognose in meine Twitter-Timeline geguckt habe, da bekam ich da in unterschiedlichen Variationen die Reaktion, ach, Herr Jemine, zu sehen. Es war, glaube ich, eher so eine Art lautes Seufzen im Angesicht einer durchaus erwartbaren Entscheidung. Denn dass Boris Johnson gewinnen würde, das war ja nun wirklich keine Überraschung, oder?
Nein, das war keine Überraschung. Aber diese Höhe mit, die Prognose war 368 Abgeordnete, jetzt sind es, glaube ich, 364 geworden. 40 Abgeordnete mehr, als für die absolute Mehrheit braucht. Also das war in dieser Höhe schon wirklich eine Sensation. Mhm. Hat mich auch vom Hocker gehauen. Ich habe schon gedacht, dass er gewinnt, aber deutlich knapper.
Viele BeobachterInnen sagen jetzt ja, diese Parlamentswahl, die war im Prinzip sowas wie ein zweites Brexit-Referendum, weil die Mehrheit der Menschen die Tories gewählt hat, kann man sagen. Die Bürgerinnen haben auch wieder für den Brexit gestimmt. Aber kann man das wirklich so sagen?
Ich finde, man kann es nicht sagen. Wenn es heute oder gestern ein Referendum gegeben hätte, dann hätte Remain gewonnen, hat man ausgerechnet. Von den Prozentstimmen her haben die ganzen Oppositionsparteien, die alle zusammen ja die Remain-Parteien sind, alle zusammen haben prozentual und in absoluten Zahlen mehr Stimmen als die Konservativen. Nur eben nicht die Wahlkreise. Das ist halt hier das Wahlrecht. Ich nenne mal ein Beispiel. Wahlkreis hier in London, in der Stadtmitte, Cities of Westminster. Das ist ein Wahlkreis, der umfasst die Londoner City, den Finanzdistrikt und einen Teil von Westminster. Da trat Chuka Umunna an. Das war mal ein sehr erfolgreicher Labour-Politiker, ist dann unter Protest gegen Corbyn ausgetreten, dann bei den Liberaldemokraten. Was ist da passiert? In diesem Wahlkreis hat der konservative Kandidat gewonnen mit etwa 20.000 Stimmen. Chuka Umunna 17.000 und dann der Kandidat von Labour 13.000. Labour und Liberaldemokraten haben sich diesen Wahlkreis sowas von versaut. Und dass dann der Konservative der lachende Dritte ist, ist wirklich die pure Dummheit. Und solche Wahlkreise, solche Fälle gibt es häufiger, wo man sich anschaut und sagen muss, die Konservativen sind der lachende Dritte und die anderen haben sich gegenseitig rausgekegelt.
Zum Verständnis, wenn wir auf das Wahlrecht gucken, das heißt, Großbritannien ist in Wahlkreise aufgeteilt und die gehen immer an den oder die aus der Partei, der die meisten Stimmen bekommt und die anderen kriegen nichts?
Genau, the winner takes all. Also du kannst hier mit 28 oder mit 31% einen Wahlkreis kriegen und alles andere fällt unter den Tisch. Deswegen kann eine Partei kann 15% haben oder die Liberaldemokraten haben, glaube ich, 13%. Das wären eigentlich 13% von 650 Sitzen, 90 Sitze ungefähr. Und nach dem Wahlrecht kriegen sie nur 11.
Nun wurde ja im Vorfeld viel auch über taktisches Wählen gesprochen. Also, dass sich die Parteien, die gegen den Brexit sind, doch irgendwie zusammentun und die Wählerinnen und Wähler hinlenken, damit eben dieses Wahlrecht sozusagen ausgehebelt wird und dann nicht die Tories die Stimmen bekommen, beziehungsweise das Mandat bekommen. Es mit dem taktischen Wählen hat dann aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn man sich das Ergebnis anguckt.
Nein, hat nicht richtig funktioniert. Das war, ich habe mir das hier angeschaut in Putney, ein Stadtteil in West-London. Da hat das geklappt. Mhm. Da haben sich die Liberaldemokraten zurückgezogen und haben Labour das Feld überlassen. Und Labour hat diesen Wahlkreis übernommen. Aber die Parteien hätten sich von der Spitze her absprechen müssen. Haben sie nicht getan. Labour und Liberaldemokraten, zwei progressive Parteien, wenn man dieses Wort benutzen will, hassen sich gegenseitig wie die Pest. Labour sagt, die Liberaldemokraten, die haben doch die Studiengebühren eingeführt unter der Koalition damals, das ist eine rechte Bande. Die Liberaldemokraten sagen mit Corbyn niemals. Und weil die zwei Parteien sich gegenseitig so sehr hassen, haben Sie ein wenig dazu beigetragen, was jetzt passiert ist. Ja.
Ich habe gestern die Hörerinnen und Hörer gebeten, Fragen zu stellen, wenn sie denn welche haben. Und eine, die wirklich mehrfach eingesandt wurde, das ist die Frage, ob jetzt die Innenpolitik bei dieser Wahl wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also war das letztlich eine Brexit-fokussierte Wahl und Innenpolitik ist einfach allen egal?
Innenpolitik ist auf keinen Fall allen egal. Eigentlich sah es in den letzten Tagen so aus, als würde es eindeutig keine Brexit-Wahl geben. Mhm. So mit welcher Wucht Themen wie hier NHS, das Gesundheitssystem, diskutiert worden wurde. Das brennt den Leuten sowas von unter den Nägeln, dass sie hier auf Operationen lange warten müssen, dass sie bei Fachärzten lange warten müssen, dass du keine Krebsuntersuchung bekommst. Es ging ein Bild millionenfach hier durch die sozialen Medien und durch die Zeitungen. Das zeigte einen, ich glaube, 6 Jahre alten Jungen oben in Yorkshire, der im Krankenhaus auf dem Boden liegen musste. Seine Mutter hatte eine Decke und ein Kissen mitgebracht und ihm irgendwie da einen Mantel übergelegt, weil es kein freies Bett mehr gab. Der Junge war schwer oder doch ziemlich krank. Das sah dann so aus, als könnte mit diesem Thema Labour das Ding noch rumdrehen. So, jetzt hat Labour die Jahrhundertwahlniederlage bekommen. Also muss man doch sagen, dass alles in allem der Brexit die Innenpolitik doch dann dominiert hat. Hm. Aber natürlich ist die Innenpolitik extrem wichtig und wird sie bleiben. Oder wieder mehr werden.
Auf dieses Stichwort Krankenversicherung kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen gekommen. Aber lass uns nochmal kurz beim Brexit bleiben. Der ist damit jetzt dann ja im Prinzip safe, ne?
Ich halte das für gegessen. 100% sicher. Nächste Woche Verabschiedung im Unterhaus, zumindest erste Lesung. Im Januar geht es ja noch ein bisschen weiter. 31. Januar, 23 Uhr unserer Zeit. 1. Februar, 0 Uhr eurer Zeit, werden die Briten gehen.
Ja, gut. Machen wir einen Haken dran, müssen wir vielleicht nicht weiter drüber reden. Oder ich sag mal so, wir werden noch eine ganze Weile drüber
Ihr
reden.
Ihr werdet jahrelang darüber reden.
Warum jahrelang? Warum beschäftigt uns das jetzt noch jahrelang?
Weil jetzt Phase 2 der Brexit-Verhandlungen beginnt. Das war der Ausstieg der Briten. Jetzt geht es um das künftige Verhältnis. Und jetzt geht es um alles Mögliche. Um Handelsvertrag, um Zölle, um Fischereipolitik. Das wird, Boris Johnson meint, das kann er alles in ein paar Monaten abräumen. Ich glaube, er meint es nicht wirklich, dauert viel länger.
Ich merke jetzt schon wieder bei mir, wie die Brexit-Müdigkeit hochkommt. Und das ist ja schon auch was, was man in Großbritannien spürt, oder? Die Leute wollen, dass das jetzt auch endlich mal passiert.
Ja, Boris Johnson hat auch da clever diesen Slogan entwickelt, Get Brexit, dann wollen das jetzt schaffen. Es gibt schon das Gefühl, auch bei etlichen Remainern, mit denen ich hier den rede, es ist in gewisser Weise, wenn man so will, ich würde nicht sagen eine Lethargie, aber man findet sich ab mit der Niederlage oder doch etliche Remainer. Ein bisschen englischer Sportsgeist, haben wir halt verloren damals. Ist eine extrem wichtige Sache, ist ein schwerer Fehler, aber wir müssen sagen, es wäre unsportlich, das nochmal anzusetzen und deswegen jetzt so diese deutliche Mehrheit dafür, das Thema abzuräumen.
Und man kann ja über Boris Johnson sagen, was man will, ein Mann mit vielen Fehlern wahrscheinlich, aber was ihm trotzdem ja gelungen ist, ist eben diese klare Botschaft zu formulieren, also eine sehr, sehr einfache Botschaft, die bei den Menschen zu verfangen scheint, während auf der anderen Seite Labour, aber auch die anderen Oppositionsparteien ja eben solche klaren Ansagen irgendwie nicht gemacht haben. Also gerade vor allem Labour ja nicht.
Also wenn man das jetzt mal ganz nüchtern sozusagen wahlkampfmäßig betrachtet, wer hatte bessere Spin-Doktoren, Berater, Strategie, Taktik? Ganz klar Boris Johnson. Ganz klar, hochprofessionell. Labour Ich finde absolut amateurhaft, zu sagen, ich bin beim Brexit neutral. Das hat Jeremy Corbyn gemacht. Das Ergebnis ist doch, keiner hat dann Labour gewählt. Mhm. Dann wählen die Remainer eben die Liberaldemokraten und die anderen Labour-ehemaligen Anhänger im Norden, die wählen dann die Konservativen. Eine desaströse Taktik. Und viel cleverer hat man das auch. Natürlich Boris Johnson, dieser Mann ist ja ein Schauspieler, sagen wir ja alle jeden Tag, dass er ein Schauspieler ist. Er hat wirklich diese Fähigkeit, er liebt den öffentlichen Auftritt, Jeremy Corbyn liebt es. Er liebt es vielleicht an Demonstrationen vorne zu stehen, Reden zu halten, aber Interviews unter Haus, man hatte immer das Gefühl, das ist nicht seine Welt, da fühlt er sich nicht wohl. Boris Johnson hat hier einige Videoclips produziert, total witzig, totale Lacherfolge, reden alle drüber. Da kann man sagen, das ist Amerikanisierung des Wahlkampfs. Ja, das ist es. Mhm. Der Wahlkampf hier ist in Teilen amerikanisiert gewesen und so sind die Spielregeln.
Jetzt können die Tories ja nicht nur in Sachen Brexit im Prinzip machen, was sie wollen, sondern sie können ja auch ansonsten durchregieren. Und da können wir vielleicht nochmal zum Stichwort Innenpolitik kommen. Was bedeutet das denn dann für solche Dinge eben wie die Krankenversicherung, wie das Sozialsystem, wenn die Tories da machen können, was sie wollen, ohne Kompromisse machen zu müssen?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Boris Johnson hat anders als Theresa May angekündigt, wir hören mit der Sparpolitik auf. Austerität hat das Land zu sehr bluten lassen, wurde verortet nach der Finanzkrise, ging nicht anders, war immer die Argumentation der Konservativen. Das hat Boris Johnson total weggeräumt, hat versprochen, wir bauen 40 Krankenhäuser, wir stellen 20.000 Polizisten ein, wir stellen 50.000 Krankenschwestern ein. Mhm. Manchmal hat gedacht, man muss den Mann bremsen, dass er nicht Jeremy Corbyn links überholt. Aber dann hat Corbyn wieder Gas gegeben und mal hier wieder 58 Milliarden Pfund für die Rentenkasse vermeintlich herausgezaubert. Also, Johnson will wirtschaftspolitisch die Partei nach links führen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er das dann wirklich auch macht und ob dafür Geld in der Kasse ist.
Mhm. Stichwort Innenpolitik, müssen wir vielleicht auch noch auf die Einheit gucken von Großbritannien, weil wenn wir jetzt auf Schottland und Nordirland gucken, da sehen wir bei der Wahl, dass die nationalistischen Parteien wirklich erfolgreich geworden sind. In Nordirland haben jetzt die Nationalisten mehr Sitze als die Unionisten. Was kann das denn für die Einheit des Königreichs bedeuten?
Ja, absolut zutreffende Bedeutung oder Feststellung. Was es bedeutet, mal stelle ich kurz zurück. So, der englische Nationalismus hat sich durchgesetzt in Form des Brexits. Der schottische Nationalismus hat sich durchgesetzt, weil die SNP, die schottische Nationalpartei, so abgeräumt hat. 48 von 59 Sitzen in Schottland. Nordirland hast du gerade genannt. Der Fraktionsvorsitzende der DUP, der ständig hier im Fernsehen war, mit Theresa May laufend verhandelt, geredet hat, ein berühmter Mann geworden ist, hat in Nordbelfast gegen einen Sinn Féin-Politiker, einen irischen Nationalisten, krass, verloren. Also überall in allen Landesteilen ein Sieg des jeweiligen Nationalismus. Es ist schon so ein bisschen wie tektonische Platten. Das wird noch lange dauern. Die Schotten werden nicht nächstes Jahr schon ihr zweites Referendum kriegen. Und ob dann eine Mehrheit für die Unabhängigkeit stimmt, ist auch von den Umfragen her fraglich. Aber da ist unzweifelhaft etwas in Bewegung.
Das heißt, im besten Falle aus britischer Sicht schafft man es zwar, sich von der Europäischen Union loszulösen, hat dann aber im schlimmsten Falle intern ein Problem mit der Einheit.
Absolut. Und diejenigen in England, die für den Brexit sind, sind bereit, dieses Opfer in Kauf zu nehmen. Es hat Umfragen gegeben, wonach also konservative Wähler, die für den Brexit sind, also die Mehrheit, zu 60-70% sagen, ja, wenn es denn sein muss, uns ist der Brexit wichtiger als die Union. Dann sollen die Schotten eben gehen. Wir werden auf keinen Fall, nur damit die Schotten bleiben, auf den Brexit verzichten. Ein bisschen ähnlich ist es mit Nordirland. Dieser Vertrag, den Boris Johnson mit der EU jetzt abgeschlossen hat, geht zu Lasten der nordirischen Unionisten, weil es die Zollkontrollen, weil es die Grenzkontrollen jetzt zwischen Großbritannien und Nordirland in der irischen See geben wird. Auch das kann dazu führen, dass Nordirland abdriftet in Richtung Republik Irland. Ich sag's mal, ist den Brexiteers egal. Der nicht egal, aber zweitrangig. Mhm. Brexit, das ist der große Preis. Das andere sind ja sowieso nur Subventionsgebiete, das ist uns nicht so wichtig. Ist objektiv so. Ja. Nordirland 9 oder 10 Milliarden Pfund Subventionen aus London. Ach, und guck, die Schotten kriegen auch mehr, als sie geben.
Und da sind wir dann ganz schnell wieder beim Argument Geld, was ja beim Brexit auch immer wieder gespielt wurde.
Dieses Argument mit dem Geld würde wieder eine ganz große Rolle spielen, wenn es tatsächlich in Schottland ein zweites Referendum gibt. Im Moment sagt ja Boris Johnson ganz klar, nein, will er nicht haben. Aber da kann der Druck schon noch weiter zunehmen aus Schottland. Insbesondere dann, wenn das mit dem Brexit nicht glatt weitergeht. Theoretisch kann es ja dazu kommen, dass es irgendwie doch wieder ein No-Deal gibt an Ende 2020. Das treibt die Schotten dann ja noch mehr in die Verzweiflung. Und dann wird die Rechnerei wieder losgehen. Was ist für uns Schotten ökonomisch und sozial besser?
Also viele Optionen für die Zukunft. Ein paar davon haben wir durchgespielt. Ich danke dir, Friedbert.
Ganz herzlichen Dank.
Yep. Schon wieder Klima im heutigen Podcast. Ist schon ein bisschen skurril. Als wir im Herbst 2017 mit diesem Podcast angefangen haben, da haben wir sehr oft E-Mails bekommen, wo es dann hieß, boah, macht doch mal weniger Machtpolitik zwischen den Parteien. Konzentriert euch lieber auf die relevanten Themen wie den Klimawandel. Ja, haben wir dann gemacht und jetzt berichten wir ehrlicherweise ziemlich oft über den Klimawandel, die unterschiedlichen Aspekte, weil das ja nun auch mal ein Thema geworden ist, was eine enorme öffentliche Relevanz bekommen hat. Oder eher, die Relevanz ist in der Öffentlichkeit begriffen worden. Und tja, jetzt nervt es halt auch den einen oder anderen schon wieder. Ist halt so. Und einige fragen auch, boah, Klimakonferenz? Jedes Jahr? Muss das wirklich sein? Georg Ehring ist ja unser Deutschlandfunk-Reporter, der Jahr für Jahr zu diesen Konferenzen fährt und Jahr für Jahr auch miterlebt, wie die sich ziehen. Das ist ja schon eine Art Ritual, dass die Abschlusserklärung nie am eigentlichen Abschlusstag fertig ist. Dieses Jahr auch wieder, oder Georg?
Ja, das glaube ich auch. Wir haben von unter den ARD-Kollegen das ARD-Orakel ins Leben gerufen. Das ist eine Liste, wo jeder eintragen kann seinen Tipp, bis wann es geht. Der optimistische Tipp war heute Abend irgendwann. Aha. Und ich bin der größte Pessimist. Ich habe getippt Sonntagnacht um 1.
Boah. Aber also eigentlich ist das doch auch ein bisschen lächerlich, dass wenn alle schon vorher wissen, es wird eh länger dauern, warum kriegt man es denn dann nicht einfach mal pünktlich hin?
Verhandlungen sind eine Geschichte, wo es auch auf Übermüdung und auf Hartnäckigkeit ankommt. Irgendwann gibt man nach, weil man sieht, sonst kommt hier überhaupt kein Ergebnis zustande. Die Zeit läuft ab und die Diplomatie hat irgendwie vor einigen Jahren die Idee mit der angehaltenen Uhr gefunden. Wenn man heißt, wir haben eine Deadline, meinetwegen wie bei der Klimakonferenz Freitag 18 Uhr, dann sagte ein Diplomat, auf meiner Uhr ist es aber erst 17 Uhr, also lass uns weiter verhandeln. Und das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, gerade bei den Klimakonferenzen, dass die sich in die Samstagnacht hineinziehen und dann vertagt man sich, tagt im kleinen Kreise, versucht doch noch eine Kompromisslösung zu finden und dann geht es am Samstag tagsüber weiter und dann geht es in die Sonntagnacht weiter. Inzwischen sind da auch alle drauf eingestellt und für mich ist, wenn es lange dauert, ein Zeichen dafür, dass es einen ernsthaften Willen gibt, auch wirklich was zustande zu bringen. Mhm. Und ich sehe das von daher praktisch ist es nicht so schön, aber vom politischen Ergebnis her ist es eher ein positives Zeichen.
Was soll denn bei dieser Klimakonferenz überhaupt am Ende stehen?
Bei dieser Klimakonferenz soll am Ende stehen, was jetzt im Moment vor allem im Gespräch ist, ein politischer Aufruf, nächstes Jahr bei der Klimakonferenz in Glasgow die Ambitionen im Klimaschutz deutlich zu erhöhen. Hm. Der Hintergrund ist der, dass man 2015 beim Pariser Abkommen gesagt hat, gut, wir haben jetzt das Abkommen, alle Länder haben sich was vorgenommen, wir wollen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad oder sogar 1,5 Grad begrenzen. Aber die Klimaziele, die reichen gerade mal für vielleicht 3,2 Grad oder irgendwie sowas. Das wissen alle. Keiner ist bereit, mehr zu tun. Also setzen wir uns eine Deadline nächstes Jahr in Glasgow. Bis dahin müssen Anspruch und Wirklichkeit stärker in Übereinstimmung gebracht werden. Damit das klappt, will man hier einen Aufruf starten, jetzt auch wirklich ernst zu machen. Wenn dem alle Staaten zustimmen, dann ist das ein Druckmittel, damit die im nächsten Jahr auch wirklich ernst machen. Von daher ist das ein wichtiger Tagesordnungspunkt, über den viel gesprochen wird.
Aber das klingt für mich jetzt wieder so ein bisschen so, okay, wir kriegen es dieses Jahr nicht hin, das alles schon festzurren, also vertagen wir das wieder auf das nächste Jahr. Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis.
Nee, so ist es eben gerade nicht, sondern man hat sich einen festen Zeitplan gesetzt. In diesem Jahr ist die Klimaschutzbewegung sehr groß geworden. Mhm. Und das erzeugt einen zusätzlichen Druck und die Erwartung, jetzt muss sofort etwas passieren. Und es sah bis heute eigentlich auch so aus, dass man mit einer lauwarmen Abschlusserklärung möglicherweise hier rauskommt, die keinerlei Impulse bietet. Aber es ist sinnvoll, sich Zeiten zu setzen. Ein höheres Klimaziel kann ja auch nicht ein Diplomat im Alleingang beschließen. Mhm. Da muss ein Parlament dahinter sein, da müssen die Staaten dahinter sein. Und da braucht man Zeit und man braucht Deadlines, damit die Zeit nicht bis Ultimo gedreht wird. Und da hat man sich 2020 vorgenommen, ich weiß noch, wie es damals in Paris war, da war die Frage, machen wir schon 2020 oder machen wir erst 2025? Und jetzt hat man 2020 und das muss man jetzt gut vorbereiten im nächsten Jahr.
Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du auch schon das Gefühl, dass die Klimaschutzbewegung auch rund um Greta Thunberg so ein bisschen Druck aufgebaut hat?
Die baut einen ganz erheblichen Druck auf. Bei diesen Klimakonferenzen geht es oft um sehr technische Einzelfragen, um Vertragsfragen. Zum Beispiel hier um die Frage, ob man Klimaschutz auch in Entwicklungsländern umsetzen kann, wenn man es zu Hause nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Steht im offensichtlichen Widerspruch zum Ernst der Klimakrise, zu den auch neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass große Klimafolgen auch schon bei geringerer Temperaturerhöhung eintreten, wie beispielsweise das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes. Und das steht im großen Kontrast zum politischen Fordern der Jugendbewegung, von der Schülerbewegung. Greta Thunberg hat einen wirklich, glaube ich, großen Einfluss auf diese Situation. Und das macht hier Druck und trägt dazu bei, dass wahrscheinlich die Abschlusserklärung auch ehrgeiziger wird, als sie sonst geworden wäre.
Interessant. Wir haben ja ansonsten auch die Europäische Union, die sich jetzt so ein bisschen stärker auch noch als Klimaschutzkontinent sogar präsentieren möchte. Wir haben Deutschland, das immer wieder auch die eigene Vorreiterrolle so ein bisschen nach vorne stellt. Aber sowohl Deutschland als auch die Europäische Union kriegen es ja oft selber nicht richtig hin, ihre selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Gerade Deutschland scheitert immer wieder an den eigenen Klimaschutzbemühungen. Wie wird das eigentlich auf solchen Konferenzen diskutiert, wenn es auch darum geht, irgendwie andere Nationen ja anfeuern zu wollen in Sachen Klimaschutz?
Da muss man unterscheiden. Deutschland hat sein 40%-Ziel ja wirklich drastisch verfehlt für 2020, das kann man ja jetzt schon sagen. Und das hat die deutsche Position auch schon deutlich geschwächt und auch das deutsche Ansehen. Umso wichtiger, dass es beim nächsten Mal klappt. Und das Klimapaket sieht ja wohl auch so aus, dass es auch für -55% bis 2030 eigentlich nicht reicht. Also das schadet dem deutschen Ansehen deutlich. Mhm. Die Europäische Union hat ihre Klimaziele bisher eingehalten und sogar übererfüllt. Allerdings hat sie diese Klimaziele bisher auch relativ zurückhaltend formuliert. Also es gab vor Jahren die Frage, wollen wir uns bis 2020 -20 oder -30% vornehmen? Und da sind sie bei -20% gelandet, sehr unambitioniert, aber da sind sie jetzt deutlich drüber. Diskutiert wird das hier. Das trägt natürlich zur Glaubwürdigkeit bei, wenn man auch einhält, was man versprochen hat.
Das heißt, der Green Deal, den Ursula von der Leyen in dieser Woche präsentiert hat, da haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, ausführlich, das ist dann was, was auch einen gewissen Anreiz setzt oder einfach ein Zeichen setzt international in Sachen Klimaschutz?
Ja, das setzt ein Zeichen. Da pokert die Europäische Union auch mit. Wir hatten gerade heute Mittag einen Auftritt der High Ambition Coalition. Das ist die Koalition für hohe Ambitionen, gegründet von den Marshallinseln im Pazifik, also ein besonders bedrohter Inselstaat, der seine Kraft daraus schöpft, dass sie ganz viele starke Verbündete hatten. In Paris waren auch die USA dabei. Die sind das jetzt naturgemäß nicht mehr, aber die Europäische Union ist dabei. Größere Entwicklungsländer waren schon dabei. Schweden, Norwegen, viele afrikanische Länder. Die Koalition der besonders wenig entwickelten Länder ist dabei und die drängen auf eine ehrgeizige Abschlusserklärung. Und da konnte Frans Timmermans sich auch hinstellen, wir haben jetzt eine große Vorlage gemacht. Bitte schön, China, Russland, Indien, hat sie jetzt nicht namentlich genannt, liefert jetzt auch.
Also mit positivem Beispiel vorangehen bringt dann doch ein bisschen. Ich danke dir für diese Eindrücke, Georg.
Bitte schön.
Der Tag am 13. Dezember 2019. Wir sind wie immer erreichbar für Fragen und Feedback unter dertag@deutschlandfunk.de. Das war's für diese Podcast-Woche, diesen Podcast-Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss.